Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludewig und ich bin Charlotte Haunhorst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Rethink Work. Meinen heutigen Gast, Ben Unterkofler, habe ich ehrlicherweise eingeladen, weil ich seine Biografie so spannend fand. Ben war nämlich erst Schauspieler in so Fernsehproduktionen wie Der alte Tatort und hat dann nach einigen Jahren das Metier komplett gewechselt, hat Wirtschaft studiert und das Startup Share gegründet. Share, das sind diejenigen mit diesen bunten Müsli-Riegeln, Seifen, die man in Drogerien findet und wo man, wenn man ein Produkt kauft, auch eine Spende macht für einen wohltätigen Zweck. Ich habe mich gefragt, wie kommt es zu so einem Karriereswitch und was kann man vielleicht auch aus der Schauspielerei lernen für den anderen Job? Herzlich willkommen, Ben.
Hi, freut mich hier zu sein.
Ben, wir hatten ja ein Vorgespräch und in dem Gespräch habe ich schon gemerkt, wenn ich jetzt sage Schauspielkarriere, dann zuckst du immer so ein bisschen zusammen. Aber vielleicht kannst du einmal trotzdem erzählen, was hast du früher gemacht, wie lange und was dann passiert?
Ich bin so mit 13 in die Schauspielerei zufällig gekommen und habe zuerst Theater gespielt und dann während meiner Schulzeit bin ich vom Theater dann auch irgendwann zum Film gekommen und das ging dann so weit, dass ich irgendwann sogar mal nominiert war für den New Faces Award von dem
Bunte. Ja, du warst in der Bunte, also es war schon ernsthaft.
Genau, richtig. Yeah, genau. Und dann habe ich aber mit 21 habe ich aufgehört und mich für einen anderen Lebensweg entschieden. Und darüber bin ich heute tatsächlich sehr froh, aber ich möchte es auch nicht missen.
Das muss man jetzt sagen, du bist jetzt, wenn ich richtig rechne, 33.
Ja.
Das heißt, die Schauspielkarriere ist schon etwas her, aber du hast dann tatsächlich stattdessen Wirtschaft studiert in Köln und an der London School of Economics. Was ist da passiert dazwischen?
Viel. Also ich habe aufgehört und ich glaube, so ist das relativ normal, dass man normalerweise nicht so einen geradlinigen Lebenslauf hat. Ich habe erstmal versucht rauszufinden, was ich eigentlich möchte. Wirtschaft und Politik haben mich immer interessiert. Ursprung dessen ist, ich wollte eigentlich, und das ist auch so ein bisschen der Zusammenhang mit der Schauspielerei, ich fand es immer spannend eigentlich zu verstehen, warum wir Menschen eigentlich so sind, wie wir sind. Warum sind wir gut zueinander, warum sind wir schlecht zueinander und nach der Schauspielerei habe ich mich gefragt, will ich jetzt Psychologie studieren? Dafür war meine NC nicht gut genug.
Klassiker.
Und dann habe ich mich dann einfach dazu überwunden und dann aber auch die Lust daran erkannt, sag ich mal, die Systeme zu studieren, in denen wir eigentlich leben. Also das sind ja alles Spielregeln, die wir selber erfunden haben. Kapitalismus, also Wirtschaft und die politischen Systeme. Und irgendwann hat sich daraus eine ganze Leidenschaft entwickelt. Und bin dann auch in die Politik erst gegangen, war im Bundestag, im Europäischen Parlament und dann bin ich erst zum Gründen gekommen.
Okay, und von dieser Zeit als Schauspieler, auch wenn du das jetzt nicht ewig lang gemacht hast, aber ja schon auch erfolgreich, zu heute bist du eine Führungskraft. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt gerade bei Share?
Um die 70.
Das ist ja schon ein Sprung. Gibt es was, wo du denkst, aus der Schauspielerei, da hast du was gelernt für den jetzigen Job, was du mitnimmst?
Ja, einiges. Ich glaube, also im Guten wie im Schlechten. Ich war ja.
Fangen wir mit dem Guten an.
Ja, ich glaube, das nehme ich jedenfalls immer noch mit aus der damaligen Zeit. An so einem Set gibt es sowohl negative als auch sehr gute Energien. Aber generell, jeder, der eigentlich beim Film ist, oder die meisten, die ich kennenlernen durfte, sind absolute Überzeugungstäter und lieben das, was sie tun. Auch wenn sie oft manchmal meckern, aber alle lieben im Kern eigentlich die Kunst am Film. Und das ist etwas Schönes, was ich aber auch hier in einem sozialen Startup sehe. Die Leute lieben das, was sie tun. Und das ist sehr, sehr ansteckend.
Okay, aber führt das auch dazu, dass man dann bereit ist, also wenn ich jetzt so den Vergleich gerade ziehe, vielleicht relativ viel einzustecken für das, was man mag?
Ja, kommt drauf an. Also bei Share zahlen wir, würde ich mal sagen, jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so wie ein großer internationaler Lebensmittelkonzern, aber schon kompetitiv zu anderen Berliner Unternehmen. Also ich glaube, da muss man jetzt nicht so viel einstecken.
Ich meine, das ist auch gar nicht nur finanziell, sondern eher auch so persönlich. Ja. Also wie sehr verausgabt man sich für einen Job als Schauspieler oder vielleicht auch als Gründer? Ja. Gibt es da Parallelen?
Absolut. Ich glaube, wenn du etwas liebst, dann ist die Burnout-Rate natürlich um einiges höher, weil die Chance, dass man sich verausgabt, natürlich um einiges näher ist. Also ich würde mal sagen, da kann ich schon Parallelen ziehen, dass ich jetzt jemals einen Burnout hatte, aber man ist schon am Limit. Das stimmt schon.
Und du hast jetzt eben gesagt, die guten Sachen, die man aus der Zeit mitnimmt, was sind die schlechten Sachen, aus denen du vielleicht gelernt hast für den jetzigen Job auch?
Ich habe tatsächlich neulich mal darüber nachgedacht, weil ich 23 war jetzt würde ich mal sagen, für niemanden ein super einfaches Jahr. Und das Thema Kultur ist etwas, was uns gerade aus vielen verschiedenen Momenten gerade sehr, sehr viel umtreibt. Also vor allem im positiven Sinne, wie baue ich eine Kultur oder entwickle ich eine Kultur weiter? Und das Negativbeispiel aus dem Film, was ich damals leider oft wahrnehmen musste, ist, dass die Kultur am Set manchmal nicht die beste
ist. Das musst du genauer erklären.
Das ist ja eins. Ja, also die Menschen, die an einem Set zusammenkommen, sind ja für eine sehr kurze Zeit zusammen. Die arbeiten sehr, sehr intensiv, sage ich mal, für 90 Tage. Wenn man in der Produktion sitzt, vielleicht noch ein bisschen länger, weil es Vor- und Nachbereitung gibt. Aber dann geht man wieder auseinander. Das fördert natürlich eine Kultur, die darauf ausgelegt ist, maximalen Output in kürzester Zeit zu schaffen. Und da gehst du auch ganz oft gern mal über Charaktere und Menschen hinweg. Und das habe ich damals sehr, 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 sehr oft erlebt, dass Leute sehr, sehr giftig zueinander waren und Druck ausgeübt haben, um in der kürzesten Zeit das Maximum zu holen. Wenn man das übersetzt in eine Arbeitswelt, wo man auf Dauer angewiesen ist, mit jemandem zusammenzuarbeiten, wäre das natürlich oder ist das katastrophal. Mhm. Was wir, glaube ich, eher als toxisch bezeichnen würden, wenn du sozusagen so versuchst, ein Unternehmen zu führen.
Also würdest du sagen, du hast gelernt, ein toxisches Arbeitsumfeld auszuhalten oder eher, wie man es vielleicht vermeidet, es zu schaffen?
Vermeidet es zu schaffen. Also ich erinnere mich noch, einer der großen Momente, die ich damals hatte, war, ich hatte irgendwie knapp 40 Grad Fieber und bin am Set gewesen. Und das stand nicht mal zur Debatte, dass wir diesen Tag vielleicht ausfallen lassen, weil es einfach nicht möglich war. Also natürlich, das ist natürlich super kompliziert, da hängt natürlich sehr, sehr viel dran. Aber ich weiß noch, wie man damals dort mit mir umgegangen ist und mit der Situation. Das war schon, sag ich mal, nicht ohne. Wenn ich das jetzt übersetzen würde in ein Umfeld, wo ich heute bin, also ich weiß nicht, ob ich da mich als Geschäftsführer sehen lassen könnte.
Ja, was wird das denn konkret eigentlich in der Übersetzung heißen? Also versuchst du jetzt vielleicht bewusst ein Umfeld zu bauen, in dem du auch ersetzbar bist?
Richtig.
Wie machst du das?
Richtig. Wir nennen das Successorship hier bei Share. Das heißt, jeder bei uns, vor allem die Führungskräfte, sind eigentlich angewiesen, eine Person zu finden, die eigentlich der Nachfolger sein
spannend. Also
sollte.
Man bildet seinen eigenen Nachfolger aus auch, oder?
Genau. Richtig. Also man muss mindestens eine Person eigentlich haben im Unternehmensumfeld, wo man sagt, das ist die Person, die eigentlich, wenn ich nicht mehr da bin, meinen Job machen könnte. Das ist ehrlicherweise, das sollte eigentlich die Tugend jedes Managers oder jeder Managerin sein, eigentlich sich selber überflüssig zu machen. Und daran arbeitet man natürlich tagtäglich. Mhm. Also das ist ja eigentlich die Arbeit einer guten Managerin, eines guten Managers, sich selber überflüssig zu machen. Dann macht man erst einen guten Job.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Und sehen das auch bei dir im Unternehmen alle so? Weil das eine ist die Theorie, ich arbeite daran, mich selbst überflüssig zu machen. Das andere ist, das hast du ja vielleicht auch als Schauspieler schon geführt, es ist ja auch schön, gebraucht zu werden und unersetzbar zu sein.
Ja, absolut. Also um deine Frage zuerst war nur, ja, die meisten sehen das so, also vor allem das Management und vor allem die erfahrenen Leads bei uns, also so nennen wir bei uns die Führungskräfte. Die Jüngeren, das ist natürlich immer die erste Überwindung. Also man muss das erstmal verstehen, warum. Und das ist ja erstmal keine Bedrohung für dich selber, sondern es geht darum, Exzellenz in der Firma zu haben. Und das muss man meistens erst lernen, dass das eigentlich keine Bedrohung an sich ist, diese Idee, sondern eigentlich etwas Gutes, was Schönes. Und man überzeugt ja vor allem dadurch, dass man einen Mehrwert bietet. Und wenn du diesen Mehrwert nicht mehr bringen kannst, dann sind zwei Dinge passiert. Entweder du konntest nicht mehr mithalten, was auch okay ist, ja, oder du hast ein Umfeld geschaffen, wo man dich nicht mehr braucht. Und das ist eigentlich das Ziel, wo du hinarbeiten solltest.
Das heißt, du hast jemanden, der dich auch ersetzen kann?
Ja.
Okay. Und ich frage jetzt nicht weiter nach, wer oder so. Ich weiß nicht, ob die Person zuhört. Ja. Ob sie von ihrem Glück weiß, dass sie die Backup-Person ist?
Normalerweise wissen das die Leute nicht. Also das haben wir tatsächlich noch nie besprochen. Das ist eigentlich, also ich lasse die Leute das normalerweise nicht wissen, weil ich glaube, dann wartet man ja auch drauf.
Okay, das ist vielleicht beschleunigt.
Das ist ein guter Punkt. Ja, genau, richtig.
Okay. Und wir hatten es jetzt eben schon kurz mit toxischen Arbeitsumfeldern. Wie erkennst du so ein Arbeitsumfeld? Wir hatten jetzt eben schon so, man ist unersetzbar, es hängt alles an einer Person. Noch weitere Red Flags, die du vielleicht jetzt früher erkennst durch den Job in der Schauspielerei?
Ich meine, das ist ja nicht nur eine Schauspielerei gewesen. So, ich würde auch sagen, dass das ursprüngliche Arbeitsumfeld bei Cher war toxisch. Ja, also wir wollten.
Oh, das musst du erzählen.
Naja, wir wollten auf kürzeste Zeit, also da ging es ja um alles. Ja, da ging es ja darum, wir müssen launchen mit einem Produkt, wir müssen es so schnell wie möglich erfolgreich machen.
Das heißt vielleicht kurz, wir sind jetzt 2017 im Jahr, wo ihr...
Genau, wir sind 2017 haben wir gegründet, 2018 sind wir in den Markt gegangen und wir mussten wir haben es geschafft in 12 Monaten 10 SKUs, das bedeutet 10 verschiedene Produkte, Einheiten auf den Markt zu bringen. Das waren 4 verschiedene Mineralwässer, also in verschiedenen Abfüllungen oder Größen, 3 verschiedene Riegel und 3 verschiedene Seifen. Und man arbeitet normalerweise an einem Produkt, arbeitet ein ganzes Team normalerweise mindestens 6 Monate, bis man so ein Produkt produktionsreif hat. Wir waren 3 Leute, dann wurden wir irgendwann 4 und haben 10 Produkte innerhalb von 12 Monaten an den Markt gebracht mit komplettem Launch und Marketingkampagne. Mhm. Und währenddessen sind natürlich noch ein paar Leute dazugekommen nach und nach, aber das war jetzt kein Arbeitsumfeld, wo du sagst, das hältst du lange durch. Da ging es wirklich um alles. Und das ist natürlich aber auch ein anderer Modus operandi, als wenn man irgendwann eine Firma ist, die stetig und stetig wächst, wo man Zyklen sich wiederholen, wo es nicht um alles in sehr kürzester Zeit geht.
Und wie seid ihr da rausgekommen? Launch und alles super?
Laut schon alles super. Und irgendwann muss man natürlich den Rhythmus finden, wo man sagt, das hält man durch. Also es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch, dass das Leben ein Marathon ist und kein kurzer Sprint. Und so ist es auch im Arbeitsumfeld. Und irgendwann haben wir auch verstanden, dass Cher ein Marathon ist und nicht ein 100-Meter-Sprint. Weil sonst würden wir uns alle ja irgendwo demnächst über den Jordan jagen, wenn wir versuchen, auf 100 Stunden Pensum diese Firma weiter wachsen zu lassen.
Okay, das klingt jetzt aber so, als wäre Wachstum gar nicht das einzige Ziel.
Mittlerweile nicht mehr. Wachstum war ganz lange das große Ziel von Cher. Wir schreiben uns nach wie vor, und es ist Kern von Cher, dass wir den Impact maximieren wollen von Cher so schnell wie möglich. Mhm. Da unser Impact direkt an den Umsatz gekoppelt ist, ist natürlich die Umsatzmaximierung geht einher mit Impact-Maximierung. Oder andersrum. Seit letztem Jahr ist aber auch das Thema Profitabilität natürlich viel, viel wichtiger geworden. Seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und dem neuen Zinsumfeld ist es natürlich auch wichtig, als Unternehmen profitabel zu werden. Jedenfalls ist das Voraussetzung natürlich für Investoren und weiter in Unternehmen zu investieren. Und deshalb sind wir als Unternehmen, wir wollten natürlich irgendwann profitabel werden, das war immer nach, aber jetzt früher als gedacht, sage ich mal, sind wir in die Richtung Profitabilität gegangen und werden das auch dieses Jahr dann erreichen.
Bevor wir da weiter reingehen, müssen wir, glaube ich, einmal erklären, oder ich habe Fragen, wie Cher genau funktioniert.
Ja.
Prinzipiell ist es ja so, ich kaufe ein Produkt von euch und dann gibt es dieses 1-zu-1-Prinzip. Also ich kaufe einen Müsli-Riegel, dafür wird woanders eine Mahlzeit auch ausgegeben, verteilt. Wie genau funktioniert das? Ich vermute, die Menschen bekommen dann nicht auch einen Müsli-Riegel, weil vielleicht nicht jeder gerade einen Müsli-Riegel möchte. Spendet ihr Geld? Ist das quasi, um welche Summen geht's da? Wie läuft das? Erklär's mir.
Also, das Versprechen von Cher ist, wie du schon richtig gesagt hast, dass wir eine gleichartige Hilfeleistung mit jedem Produkt spenden. Also, du hast jetzt einen Riegel genannt, da wird tatsächlich eine Mahlzeit verteilt oder eine Schulmahlzeit oder gerettete Lebensmittel werden verteilt, zum Beispiel von der Tafel. Und oder bei einer Flasche Wasser ist es zum Beispiel ein Tag Trinkwasser. Was heißt das jetzt konkret? Wir spenden einen Teil unseres Umsatzes und dieser Umsatz geht an zweckgebundene Spendenprojekte. Diese Spendenprojekte, was heißt zweckgebunden vielleicht zuerst? Das bedeutet, dass das nicht einfach in eine NGO fließt und dann war es das. Also so wie du es normalerweise, wenn du, sag ich mal, 50 Euro an eine NGO spendest, irgendwie zu Weihnachten und dann vielleicht nicht wirklich weißt, was mit deinem Geld passiert. Das ist bei uns anders in dem Sinne, dass wir wirklich Projekte mit den Partnern festlegen und dieses Geld auch wirklich nur in dieses Projekt fließt und zwar wirklich in diese Hilfeleistung. Und deswegen heißt es zweckgebunden. Das heißt, kein Overhead oder weitere Bezahlungen. Das heißt, wir können wirklich sicherstellen, dass mit einem Riegel wirklich diese eine Mahlzeit in dem Ort X mit der NGO Y ausgegeben wird.
Aber kann ich das als Verbraucher nachvollziehen? Weil ich habe jetzt so gemerkt, ich tue mich da ein bisschen schwer, das bei euch zu finden. Wie finde ich raus, was mit meinem Geld jetzt genau passiert?
Also jedes Produkt hat, ich gucke gerade nach da vorne, weil da liegt gerade ein Produkt, ich kann es jetzt holen, aber jeder Produkt hat einen eigenen QR-Code. Mhm. Und auf diesen QR-Code kannst du scannen und dann siehst du auf der Webseite direkt genau, wohin du hilfst, mit welcher Organisation und wie viel du damit spendest.
Okay, verstehe. Und du hast eben erzählt, das Thema Profitabilität ist bei euch natürlich auch ein Thema. Wo steht ihr denn? Du hast eben gesagt, der Plan ist es, dieses Jahr zu werden.
Genau. Wie weit? Und das wollen wir auch erreichen. Also es sieht bisher gut aus. Geht aber natürlich damit einher, dass man, also wir mussten letztes Jahr deswegen, oder haben deswegen auch viel umstrukturiert. Mhm. Wir haben zum Beispiel viele Produkte wir haben über 120 verschiedene Produkte gehabt. Das reduzieren wir gerade oder sind jetzt runtergegangen auf auch ungefähr um die 70 Produkte. Wir haben ein ganzes Portfolio, die Schreibwaren, haben wir auslizenziert an Edding. Das ist unser ganz, ganz toller Herzenspartner. Haben uns auch nicht leicht getan, eine Kategorie wirklich auszulizenzieren, aber einen Partner wie Edding, der wirklich hinter den Werten steht, der jetzt ja auch diese Profit-4-Strategie jetzt auch rausgebracht hat, passt das und das ist ein gutes Markenmatch. Das hat bei uns aber geholfen, um einiges an Komplexität zu reduzieren und uns auch auf Produkte zu konzentrieren, die es uns ermöglichen, profitabel zu werden.
Du hast aber eben gesagt, ihr habt Restrukturierung vorangetrieben. Das hieß ja auch im Personalbereich, habt ihr euch restrukturiert, wie es so schön heißt. Faktisch, ihr musstet Leute entlassen. Wie viele waren das und wie kommuniziert man das vielleicht auch in so einem sozialen Startup, wo ich glaube, das kriegen viele nicht so richtig zusammen?
Also völlig richtig, wir mussten letztes Jahr eine untere zweistellige Zahl von Mitarbeitern entlassen. Das war extrem schwer. Aber es war im Zuge dessen der, wie du gesagt hast, Restrukturierung, aber es ist unheimlich schwer gewesen. Also will ich auch überhaupt nicht verschönigen. Wie man damit umgeht, ist maximale Transparenz. Also wir haben sowohl denjenigen, die hier geblieben sind, als auch die, die wir gehen lassen mussten, mit maximaler Transparenz versucht klarzumachen, warum wir das machen. Mhm. Und ich habe jetzt bisher nichts Gegenteiliges gehört, aber jeder hat es verstanden. Aber es ist nicht leicht. Und das sind, glaube ich, die schweren Momente, wo man akzeptieren muss, man ist halt auch ein Unternehmen und nicht nur eine Impact-Mission, sondern es geht halt einher. Ich kann nur langfristig anderen Menschen helfen mit der Idee von Share, wenn ich auch gleichzeitig ein wirtschaftliches Unternehmen bin. Aber umso wirtschaftlicher mein Unternehmen ist, desto mehr Menschen kann ich helfen.
Ich habe jetzt irgendwie gerade den Gedanken, ist das nicht trotzdem schwierig, kulturell zusammenzukriegen? Also man tut Gutes in der Welt durch seinen Job und trotzdem kann es halt sein, dass für dich selber es nicht so gut ist, weil du wirst entlassen?
Ja, also Kultur, also tatsächlich hat das ein Stück weit an manchen Momenten unserer Kultur sogar gut getan.
Oh, interessant. Inwiefern?
Weil wir mittlerweile Dinge auch anders handhaben. Also wir haben vor 3 Monaten haben wir die Strategie von Share vorgestellt für das gesamte Unternehmen und sind tatsächlich mit den Leuten einfach mal wirklich eine P&L durchgegangen, also eine Gewinn- und Verlustrechnung, um wirklich jedem zu zeigen, wo muss man eigentlich hin, damit ein Unternehmen am Ende auf die schwarze Null kommt. Und im Endeffekt hat das keine Fragen mehr offen gelassen. Man hat dann irgendwann auch verstanden, alles klar, das muss halt so sein. Und wir haben halt nur so viel Geld übrig für die Mannschaft, weil es muss ja im Endeffekt das noch übrig bleiben. Und gleichzeitig spenden wir einen Großteil unseres Umsatzes. Und das hat dann schon jeder verstanden. Also ehrlicherweise, wir merken gerade die Stimmung bei uns geht im Unternehmen stark nach oben. Die Leute wissen, warum sie hier sind, aber sie haben auch verstanden, dass das kein leichtes Spiel ist.
Woran machst du das fest, dass die Stimmung nach oben geht?
Wir können es tatsächlich messen. Wir haben ein Tool, das nennt sich Office Vibe. Damit kann man über verschiedene, ich glaube, es sind 20 verschiedene Variablen von Alignment, wie ist die Stimmung zu meiner Vorgesetzten oder meinem Vorgesetzten, wie ist es zwischen den Peers, wie gut geht es mir beim Job, wie ist meine Work-Life-Balance und so weiter. Diese Fragen werden einmal pro Woche per E-Mail gestellt. Das können die Leute dann beantworten und wir sehen die Daten.
Aber anonym tatsächlich ist die Auswertung?
Anonym, komplett anonym. Man kann da auch Beschwerden einreichen. Man kann sagen, was eigentlich passt oder Verbesserungsvorschläge bringen. Das hilft uns extrem gut, eigentlich tatsächlich, also diesen Culture Health zu tracken, wie es den Leuten geht.
Aber eigentlich interessant, dass du sagst, eure Kultur ist gesünder geworden dadurch, dass ihr Leute habt gehen lassen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe.
Ja, also woran das liegt, ist, glaube ich, weil viele Leute nach irgendeinem Punkt auch gefragt haben, wie geht's jetzt hier gerade eigentlich weiter? Man hat ja Es gehen gerade in der Startup-Welt, sieht man gerade am laufenden Band, wie Unternehmen pleite gehen. Mhm. Links und rechts gute Kollegen und Kolleginnen von uns, auch aus der Impact-Welt, sieht man, aber nicht nur dort, sondern man sieht es ja am, ich glaube, 297 Startup-Pleiten oder sowas gab es letztes Jahr, irgendeine Zahl. Und es soll sich dieses Jahr sogar verdoppeln. Und in Berlin ist das ja besonders stark. Ja? Also ja. In Berlin hast du ja unheimlich viele Startups. Das heißt, die Leute sehen das ja in ihrem Umfeld. Dass man nicht einfach nur weiter an Wachstum festhalten kann in solchen Situationen, wo auch vor allem die Consumer-Sentiments, also Leute, wie viel haben Lust eigentlich Menschen gerade zu konsumieren und wie viel geben sie dafür noch an Geld aus? Mhm. Und man sieht, alles geht gerade in den Zahlen eher runter oder stagniert. Das hat natürlich auch unsere Mannschaft hier mitbekommen. Und man fragt sich halt, wie geht's jetzt hier weiter? Es kann ja nicht so weitergehen. Und ab dem Moment, wo dann so ein Schritt dann passiert, ist es auch für viele dann ein Aufatmen, weil sie wissen, okay, das war's dann jetzt aber auch und es ist jetzt vorbei. Und es geht's nach vorne.
Vielleicht ist das auch eine lustige Vorstellung jetzt von mir, aber hat die Schauspielerei oder das Lernen des Schauspielerhandwerks dir auch geholfen, solche Gespräche zu führen, dass du denkst, das ist jetzt die andere Rolle, ich bin jetzt der Führungskraft, der Boss, der die schlechte Nachricht überbringen muss?
Ich habe tatsächlich für mich das Schauspielerhandwerk und in der Führungsposition sein, ist was grundsätzlich anderes. Und zwar aus einem einzigen Grund. Bei der Schauspielerei bin ich eine Person, die ich eine andere Rolle, das ist jemand anderes. Und als Führungsposition stehe ich da mit meinem Namen. Das bin ich. Mhm. Das ist kein Schauspieler in dem Moment, sondern da stehe ich mit meinem Namen, so bescheuert das klingt. Und daher kann ich davon nichts mitnehmen. Vielleicht, was ich dadurch mitnehmen kann, ist, mich in jemand anderen reinzuversetzen. Mhm. Aber auch das sollte man wahrscheinlich bei solchen Schritten nur zu einem gewissen Grad machen, weil es beiden Seiten in dem Moment hilft, das zwar so verständnisvoll wie irgend nur möglich zu machen, aber auch gleichzeitig so rational wie möglich, weil in dem Moment brechen für Leute Welten zusammen. Ja. Man sollte in dem Moment sich selber verstehen eigentlich als ja, der Überbringer der schlechten Botschaften und danach hoffentlich als irgendwie Mitbegleiter und Coach und auch versuchen, den Menschen so schnell wie möglich ein neues Arbeitsumfeld zu schaffen oder wenigstens die Hilfe anzubieten.
Für die Leute, die gehen mussten.
Richtig.
Ich habe gerade noch gedacht, das heißt, Schauspielerei, ist das ein gutes Umfeld, um Empathie zu lernen oder ein schlechtes, nach dem, was du anfangs erzählt hast über toxische Arbeitsumfelder?
Ja. Teils. Ich meine, nicht jedes Set war toxisch. Ja. Ich würde das jetzt auch nicht so verallgemeinern, das würde auch der Branche irgendwie nicht gerecht werden. Aber auf der einen Seite hilft es, glaube ich, sich in Menschen reinzuversetzen. Auf der anderen Seite lernst du aber auch viele Momente, wo du sagst, so willst du es, wenn du selber eine Kultur schaffen kannst, dann willst du es nicht so bauen. Ich meine, man hat ja jetzt diese ganzen Enthüllungen mitbekommen rund um diesen großen deutschen Schauspieler und Regisseur.
Til Schweiger, ich sag's dir einmal.
Und das ist ja jetzt kein seltenstes Phänomen gewesen oder Sonderfall. Mhm.
Ich glaube, das möchtest du so stehen lassen, obwohl ich jetzt gerne noch mehr darüber wissen möchte. Genau. Zum Thema Kultur tatsächlich, was ich bei euch auch total spannend fand, nach außen ist es ja schon sehr hip. Also ihr habt so pastellige Farben, ein gutes Logo. Wenn ich auf eure Website komme, sind da lauter lächelnde, gut aussehende Leute in bester Stimmung. Das Office ist in Kreuzberg und ich hätte jetzt erwartet, ihr seid so 100% remote und jeder kann machen, was er will. Jetzt hast du mir aber erzählt, du hast die Leute ins Office zurückgeholt. Wie, warum, wie viel?
Ja, so, das darf ich, also können, also wir sind, das ist ein super spannendes Thema. Also wir sind in einem Test. Wir waren 100% remote ganz, ganz lange. Also seit Corona waren wir eigentlich quasi 100% remote. Aber wir versuchen jetzt gerade herauszufinden, oder wir haben Studien über Studien gelesen, was macht eigentlich, es gibt ja die eine Meinung, die sagt, alle müssen zurück. Die anderen sagen, es muss 100% remote sein. Und es gibt dann irgendwelche Firmen wie Google und Apple, die halt aus irgendeinem Grund 3 Tage Pflicht einführen. Und traut man den neuesten Studien, die wir für sehr sinnhaft halten, gibt es ein paar positive Effekte in der Office-Pflicht. Neben natürlich Kultur, was sehr, sehr wichtig ist, dass man mehr Kultur voreinander lebt. Auch das Thema Innovation, dass Innovation verstärkt wird, wenn Leute zusammensitzen oder cross-funktional sich begegnen. Dann glaube ich auch, oder beziehungsweise wir im Management. Was wir gerade machen, ist ein 3-monatiger Test. Wir möchten unseren Mitarbeitenden jetzt nicht einfach auferlegen, du kommst jetzt ins Office, Punkt, aus, Schluss, Ende. Das würde für uns jedenfalls das falsche Signal setzen und ehrlicherweise auch nicht das, was ich glaube, wie man ein Unternehmen führen sollte. Wir machen tatsächlich einen Test über 3 Monate. Über 3 Monate sind die Mitarbeitenden angehalten, für 2 Tage die Woche ins Office zu kommen.
Mhm. Das läuft jetzt schon seit Januar, oder?
Genau, das läuft jetzt seit Januar. Seit Februar. Also seit jetzt knapp 3 Wochen. 2 Wochen. Aber die Vorbereitung war extrem lange dafür. Also wir haben uns dafür 2-3 Monate vorher auseinandergesetzt. Und wir werden, am Anfang haben wir eine Umfrage gemacht, wir haben in der Mitte werden wir eine Umfrage machen und am Ende. Und das geht auf verschiedene Faktoren ein, die wir uns erhoffen, dass sie höher werden. Also sowohl das Thema Alignment als auch Produktivität, Effektivität. Also ich glaube, uns ist allen klar, dass Menschen wahrscheinlich zu Hause effizienter arbeiten als im Office. Also wenn ich mir vorstelle, ich muss jetzt einen Excel-Business Case bauen, dann werde ich wahrscheinlich zu Hause mehr Ruhe haben als in einem Großraumbüro in Kreuzberg.
Außer du hast wie ich kleine Kinder, dann hast du im Büro mehr Ruhe.
Dann, ja, fairer Punkt. So, habe ich zum Beispiel noch nicht. Aber wir werden das nur durchsetzen oder durchführen nach diesen 3 Monaten Testphasen, wenn wir wirklich merken, der Output und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist hochgegangen. Weil sonst gibt es keinen Grund, das zu tun. Also wir wollen es wirklich an Fakten festhalten und nicht einfach nach bloßem Gefühl.
Aber wie waren die Reaktionen? Ich meine, ich stelle mir vor, das heißt, ja, wie viele Mitarbeitende habt ihr jetzt auch? Du hast anfangs gesagt.
Ja, um die, also ein bisschen über 70.
Über 70, genau. Und dann sind die vielleicht überall verstreut, weil während der Pandemie hat man ja auch vielleicht den Ort gewechselt. Und auf einmal sagst du, okay, kommt alle wieder 2 Tage die Woche zurück. Was war da das Feedback?
Also erstmal die Leute, die bei uns also wirklich nicht in Berlin wohnen, denen zahlen wir das auch, dass sie reinkommen.
Mhm. Egal, wo sie sind oder nur in Deutschland?
Wir haben nur Leute, die in Deutschland arbeiten. Also wir haben auch welche in Österreich, aber genau, da zahlen wir es auch. Wir haben zuerst mit unseren Führungskräften gesprochen, weil das Wichtigste war natürlich erstmal, diese Person zu überzeugen, weil wir wissen, dass die alle mit an Bord sind, dann ist es leichter, die gesamte Mannschaft zu überzeugen. Aber man hat schon am Anfang die Reaktionen bekommen, und das höre ich auch von allen anderen Unternehmen, mit denen ich über das Thema gesprochen habe, dass die Leute erstmal das Gefühl haben, man nimmt ihnen etwas weg. Mhm. Also es war schon etwas Emotionaleres. Bei uns ist es dann im Endeffekt dann doch relativ schnell, haben die Leute auch hier verstanden, warum wir das machen, und dann war es auch in Ordnung. Aber ich hatte persönlich ehrlicherweise schon Sorge vor der Reaktion, um es mal so zu sagen, weil ich von ganz vielen anderen Unternehmen gehört habe, dass es ein schon mittelschweres kulturelles Drama war, den Leuten zu sagen, ihr kommt jetzt bitte wieder ins Office. Das ist bei uns zum Glück ausgeblieben, und bisher wirken die 2 Wochen sehr gut. Aber let's see.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ich wollte gerade sagen, 2 Wochen ist noch nicht so lang. Vielleicht müssen wir in 10 Wochen nochmal sprechen.
Ja, genau. Und einen Follow-up machen.
Wie messt ihr das dann? Also ist das dann subjektiv oder wollt ihr wirklich sagen, der Umsatz muss hochgehen, wir haben 100 neue Ideen generiert? Wie kann man sowas verifizieren?
Ja, darüber können wir, glaube ich, nochmal einen parallelen ganzen Podcast machen. Aber es sind tatsächlich, also das Erste ist natürlich, im Endeffekt sind es auf 3 Ebenen. Das eine ist knallhart, wir haben unsere Business Cases und wir sehen, erfüllen wir die Sachen oder erfüllen wir sie nicht. Und wie groß ist der Einfluss davon gewesen, dass die Leute im Office waren, oder halt auch eben nicht. Wie mache ich das fest? Der zweite Indikator ist, was ist das Feedback und was erzählen dir die Führungskräfte? Anhand aber auch dort von Fakten, also das ist auch anonymisiert und nicht nur subjektiv geschildert. Und dann tatsächlich die Gesundheit der Kultur, also Culture Health nennen wir das bei uns. Das bedeutet, es gibt tatsächlich Umfragen, die alle Mitarbeitenden bekommen und auch umsetzen. Und wo jeder im Endeffekt natürlich subjektiv bewertet für sich, arbeite ich jetzt gerade besser oder nicht? Mhm. Und an welchen Faktoren hängt das? Und das wiederum über 3 verschiedene Zeitpunkte. Am Anfang, in der Mitte und am Ende. Und dadurch können wir zumindest einen guten statistischen Indikator treffen, macht das gerade Sinn, was wir hier machen oder nicht.
Und ist das was du bei anderen Startups auch beobachtest, diese zurück ins Office zum Teil Kultur? Weil klar, von den großen Unternehmen haben wir es jetzt schon oft gehört, aber wie ist das bei euch in der Szene?
Bei den meisten ja. Es gibt so ein paar wenige Beispiele, da bleibt es fully remote. Mhm. Ich kenne sogar welche, die brutal starke Kulturen haben und sie sind fully remote. Aber das sind sehr, sehr spezielle Fälle. Mhm. Aber ansonsten, der Großteil hat einen Trend zurück zum Office. Also genauso wie wir haben ja ganz viele Partner, die Mittelständler oder große Konzerne sind, wo es das ähnlich ist. Also die, die sich am schwersten tun, sind tatsächlich, glaube ich, die Großen, also die ganz, ganz Großen. Mhm. Da bleibt es immer noch am schwammigsten formuliert. Jedenfalls von meinen subjektiven Erfahrungen und Gesprächen.
Vielleicht auch tatsächlich wegen der Identität. Also ich dachte gerade, bei 70 Leuten entsteht ja vielleicht auch eine gewisse Gruppendynamik, wenn man sich zusammen trifft. Und bei tausenden Leuten
absolut
stelle ich mir das komplizierter vor.
Ja, und wir haben ja auch, also wir haben hier ein Großraumbüro. Da sitzen alle Leute also das ist so ein klassisches Kreuzberg, Hinterhof, mhm. alte Fabrikhalle. Da sitzen halt Leute in einem sehr, sehr großen Raum. Und es gibt natürlich so verschiedene Meetingräume in einem, wo ich mich gerade befinde auch. Aber wenn ich jetzt einen Großkonzern habe und da hat man diese typische Einzimmerraum- oder Dreizimmerraumkultur, wo Leute dann an einem Schreibtisch sitzen, dann fragt man sich natürlich auch, warum hänge ich jetzt nicht bei mir zu Hause im Wohnzimmer, da sehe ich genauso wenig Menschen. Oder eben auch nicht mit den Kindern.
Ist es bei euch dann aber auch so ein Gefühl von, wir sind hier eine Familie, würdest du sowas sagen?
Ich habe mir angewöhnt, es nicht mehr zu sagen, weil Familie suggeriert immer, dass es keine professionelle Arbeitsumgebung ist. Und man ist irgendwo am Ende des Tages Kolleginnen und Kollegen. Aber natürlich ist es bei uns wahrscheinlich familiärer als in einem Großkonzern.
Aber in der Familie ist es halt auch schwierig, jemanden zu entlassen, wenn man ehrlich ist.
Ja, oder vielleicht auch softer, harte Kritik zu geben, wenn man vielleicht nicht den richtigen Output hat.
Lieber Ben, ich bin sehr gespannt zu erfahren, wie euer Test ausgeht. Vielleicht gibst du da wirklich in ein paar Wochen nochmal ein Update. Und bis dahin bedanke ich mich, dass du da warst.
Danke, dir auch.
Und wenn Sie gerne noch mehr über Managementfragen wissen wollen, empfehle ich Ihnen unser aktuelles Handelsblatt-Abo-Angebot. Unter handelsblatt.com/mehrkarriere finden Sie momentan das Handelsblatt-Abo 6 Wochen für 1 Euro.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Thank you.